Ja, guten Abend von mir, von meiner Seite. Ich bringe ganz liebe Grüße aus Köln mit, von der Stadtmission und natürlich auch von meiner Frau Lisa. Ja, ich habe einen Namen mitgebracht. Wem sagt der Name Clark Kent etwas? Clark Kent. Ja, du hast ein bisschen geschummelt, du hast die PowerPoint gesehen. Ja, ja, okay, die beiden kennen das aus. Ja, Freund von wem? Ja. Ja, kann sein. Das war ein Freund, ja. Vielleicht, wenn ich das Foto zeige, das erste, dann dämmert das vielleicht dem einen oder anderen. Ja, Clark Kent. Ah, genau. Also unter dem Namen nicht so bekannt, aber unter dem wahrscheinlich schon, ne? Clark Kent, der Superman. Genau, ein Superheld, der als Privatperson eigentlich ja unerkannt bleibt. Und erst wenn er sein Hemd, ne, aufreißt und irgendwie Notfall ist, dann ist er, ja, hat übernatürliche Kräfte. Genau, und seine wahre Identität kennt fast niemand, zumindest in der Serie, in dem Film. Und auch in der Bibel gibt es Helden, und ich habe heute gleich drei mitgebracht. Und die sind auch so, man kann sagen, so Undercover-Helden. Also die sind nicht so sehr bekannt einerseits, aber die Geschichte kommt natürlich vor, sonst wäre es ja komisch. Aber wir kennen nicht ihre Namen. Ja, wir wissen nicht, wie sie hießen. Also namenlose Helden, und die sind in einer Geschichte, wo es um den König David geht, wobei er hier gar keine Hauptrolle spielt. Ne? Und ich habe den Text mitgebracht aus 2. Samuel, Kapitel 23, die Verse 13 bis 17. Ist nicht so ganz viel, wird doch noch ganz kurz erwähnt, diese Geschichte. Vielleicht ist sie dem einen oder anderen ja doch bekannt. Ich lese uns nach der Elberfelder Bibel. Und drei von den 30 Helden gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David, in die Höhle Adulam. Und die Truppe der Philister lagerte in der Ebene Rephaim. David war aber damals in der Bergfeste und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist? Da drangen die drei Helden in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Und er sagte, fern sei es von mir, vor dem Herrn, dass ich das tue. Ist das nicht das Blut der Männer, die um ihr Leben hingegangen sind? Und er wollte es nicht trinken, das haben die drei Helden getan. Ich bete noch kurz. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, dass du zu uns sprechen möchtest. Öffne du unsere Herzen, dass wir erkennen, wie wunderbar ja deine Botschaft ist. Ermutige uns, sag uns das, was wir hören sollen und hilf uns, das dann auch in unserem Leben umzusetzen. Amen. Die drei Helden Davids, nur drei von 30. Ja, wo und wann spielt diese Geschichte? Das ist nicht so einfach zu rekonstruieren und trotzdem haben wir Hilfsmittel. Also hier in diesem Abschnitt, da werden wirklich so eine Liste von ganz vielen Helden aufgezählt. Also die Helden Davids, die mit ihm unterwegs waren. Und in diesem größeren Abschnitt kommt diese Geschichte drin vor, von diesen drei Männern. Wo spielt das? Das ist noch schon mal ein bisschen noch einfacher. Hier 3 von 30, ne? Das spielt in der Höhle Adulam und dann steht da noch die Bergfeste, also in der Bergfeste. Und ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht, einmal von Israel. Ich glaube, ich habe hier auch einen PowerPoint. Genau, hier ist Adulam, hier ist Jerusalem und hier ist Bethlehem, also so westlich, ein bisschen südwestlich von Jerusalem. Und in dieser Gegend, da gibt es ganz viele Kalksteinfelsen. Da sieht das so aus. Und natürlich ganz viele Höhlen. Also wirklich ausgedehntes Höhlensystem. Und das diente für den David damals als Zuflucht, als Versteck und auch als eine Festung. Und es wird überliefert, dass eine von diesen Höhlen, in der David auch immer wieder war, das war eine große Höhle, wo man ja auch mit vielen Männern sich verstecken konnte. Und die war nur durch einen ganz schmalen Weg erreichbar, den man ja sehr einfach verteidigen konnte, so ein Fußpfad. Hier ist so mal schon mal ein Bild, Die ist natürlich später dann etwas schöner gemacht worden. Das könnte die Höhle gewesen sein. Hier nochmal, ne, also gibt es auch, wie gesagt, wirklich ein ganzes Höhlensystem dort. Und wann spielte das, diese Geschichte? Wir lesen auch zur Erntezeit. Und die Truppen der Philister, die lagerte in der Ebene. Ja, die führten halt Krieg mit David, mit Israel. Und wann das genauer war, welcher Zeitpunkt, da finden wir zwei Möglichkeiten in der Bibel. Das eine ist, als David auf der Flucht vor Saul war, als er sich da versteckte in den Höhlen. Da lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel 22. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Man könnte sagen, also eigentlich so das Gesindel, die nicht, ja, die sich verstecken mussten, vielleicht was verbrochen hatten oder wie auch immer, die liefen zu David und David nahm sie auf. Sie waren mit ihm ein Team. Und die andere Möglichkeit ist, als David König wurde und direkt danach zogen die Philister gegen ihn in den Krieg und auch da musste er quasi sich verstecken. Das lesen wir dann in 2. Samuel 5. Auch so ein paar Verse daraus. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Bergfeste hinab. Und die Philister waren gekommen und hatten sich in der Ebene Rephaim ausgebreitet. Da befragte David den Herrn, soll ich gegen die Philister hinaufziehen, wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Und etwas später, und David befragte den Herrn, der aber sprach, du sollst nicht hinaufziehen, wende dich und fall ihnen in den Rücken, dass du von der Seite der Babakbäume an sie herankommst. Da machte David es so, wie der Herr es ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Gibeon an, bis man nach Geza kommt. Also wir sehen hier, David lebt in einer ganz engen Beziehung zu seinem Herrn. Bevor er etwas tut, befragt er ihn. Das können wir ganz viel in seinem Leben finden. Und ja, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, so beschreibt es auch die Bibel. Und das sagt eigentlich, er war treu seinem Gott gegenüber, er war ihm gehorsam und vor allem auch war er bereit, Buße zu tun. Wenn Gott ihn korrigiert hat, dann hat er das zugegeben und ist umgekehrt. Und in all diesen Dingen, das zu David quasi, ja, man könnte fast sagen, der Abschaum der Gesellschaft, ja, die sind zu ihm gelaufen, haben Zuflucht bei ihm gesucht und David nahm sie auf. Das ist ein Hinweis auf Jesus. Mit wem hat sich Jesus abgegeben? Mit welchen Menschen hat er Zeit verbracht? Und ihm wurde ja zu Lebzeiten vorgeworfen, dass er sich mit den Zolleinnehmern, mit den Sündern, mit den Menschen, die damals auch Abschaum waren. Und hier sehen wir so eine Parallele zwischen David und Jesus. Und noch ein anderes. Jesus, er lebte in einer ganz engen Beziehung zu seinem Herrn. Er tat immer den Willen des Vaters, er fragte immer, was der Vater wollte und er tat es auch. Und genau, so war das auch in dieser Zeit, dass bei David diese 400 Mann, also eine ganz, ganz große Gruppe, und unter diesen 400 waren auch diese drei, von denen wir hier gelesen haben in unserer Geschichte. Das war nicht der Ishbal, der kurz vorher kommt, der in einer Schlacht 800 Mann erschlug. Ja, da ist der Name bekannt. Oder vielleicht der Eleazar, der in einer Notsituation so lange die Philister zurückhielt, bis seine Hand vor Müdigkeit erstarrte. Oder auch nicht der Schammer, der alleine, als alles Volk vor den Philistern floh, sie in die Flucht schlug. All diese Namen sind bekannt, die stehen auch in dieser Geschichte. Das sind nicht die drei. Das sind eigentlich nur drei von den 30. Irgendwie unbedeutend, wahrscheinlich irgendwo ganz am Ende. Ihre Namen werden uns nicht mal genannt. Sie sind, ja, irgendwie nichts Besonderes. Vielleicht kommen wir uns auch manchmal so unbedeutend und nicht besonders vor. So klein, nur eine Nummer von ganz, ganz vielen. Ich habe mal vor einiger Zeit so einen Bericht gehört und dann auch nochmal nachgeschaut. Und zwar kann man das auch nachschauen, das ist bei der ARD-Mediathek. Da ist es unter Resozialisierung, ganz schwieriges Wort, in der Küche. Aber sonst ist der Bericht auch bekannt. Ein Koch gibt Ex-Knackis eine zweite Chance. Und dieser Brandon, der hier auf dem Bild zu sehen ist, der hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht, dass er quasi Leute, die im Gefängnis sind oder waren, sagt, wenn ihr aus dem Gefängnis rauskommt oder wenn ihr da seid, gebe ich euch eine Chance, bei mir im Restaurant anzufangen. Ob als Koch oder in der Servicekraft oder als Tellerwäscher, ja, auch die sind ja wichtig und braucht man. Und er ist wirklich eigentlich ein Edelkoch, der französische Küche anbietet. Und er war in den nobelsten Restaurants in New York und auch in anderen großen Städten. Und er sagt, ich will eigentlich diesen Menschen helfen. Und er glaubt an sie. Und es bewerben sich welche bei ihm und er nimmt sie auf, er gibt ihnen eine Chance, er bildet sie aus und sie dürfen bei ihm arbeiten. Und er sagt halt, wenn die ganze Gesellschaft sie quasi abschreibt und wegwirft, aber ich ihnen eine Chance gebe, dann sind das für ihn, also die arbeiten härter und viel besser wie alle anderen, weil sie diese Chance nutzen wollen, weil sie es wirklich wertschätzen. Und das erlebt er auch. Er sagt, ich habe die besten Mitarbeiter, die es gibt. Und die Ex-Knackis, ja, ob Frauen oder Männer, die sind wirklich von Herzen dankbar. Sie bekommen eine Hoffnung, eine Perspektive für ihr Leben und die sagen, wir wollen niemals wieder zurück in den Knast. Und es ist erstaunlich, dass in den Leuten, die er jetzt schon da betreut hat, das ist eine ganze Stiftung inzwischen, die ist gewachsen, liegt eine Rückfallquote von 2%. In den USA im Durchschnitt sind es über 50. Und ja, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob der Christ ist, das wäre spannend zu sehen, ja, zu hören, vielleicht ihn kennenzulernen. Manchmal lässt man ja sowas Wichtiges dann auch weg in so einem Bericht. Aber ich finde es großartig. Ja? Ein Beispiel heute, eine Geschichte, wo jemand Menschen, die eigentlich abgeschrieben sind, eine Chance gibt, sie diese ergreifen und er an sie glaubt. Und so ging David mit den Leuten, die zu ihm kamen, um. Er gab ihnen eine Chance. Die wurden in seinem Reich wirklich angesehene Menschen. Und so ging Gott ja auch mit David um. Woher kam David? Wer war David? Er war ein ganz einfacher Hirte, der Allerjüngste von allen. Und so ging Jesus mit seinen Leuten um, zu seiner Zeit mit den Menschen um. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht schon weitergedacht hast, genauso geht Gott mit dir und mit mir um. Vielleicht haben wir es vergessen, vielleicht denken wir da nicht immer dran, aber woher kommen wir, woher kamen wir? Wer sind wir eigentlich? Wir sind verlorene und unbrauchbare, tote Sünder, aber an die Gott glaubt, zu denen er sich auf den Weg gemacht hat, der uns dieses neue Leben schenkt, der uns rettet, der uns nicht nur eine zweite, sondern immer wieder eine neue Chance gibt, wenn wir fallen. Wir dürfen aufstehen, Vergebung erleben und dann Veränderung. Du bist nicht unbedeutend, du bist nicht irgendeine kleine Nummer. Er, der König, Gott selbst, gibt Hoffnung, gibt Perspektive. Er gibt einen Sinn und er gibt einen Auftrag für dein und für mein Leben. Ja, so war das auch bei diesen drei namenlosen Helden. Aber was taten sie denn Außergewöhnliches? Was war denn so ihr Ding? Haben wir ja schon gelesen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das steht hier nur ganz kurz, nur dieser eine Teilvers. Wir lesen, es ist Erntezeit, also lange Zeit kein Regen, Trockenheit. Die Zisternen dort sind fast leer. Die Leute müssen abgestandenes, dreckiges, ja altes Wasser in diesen Höhlen trinken, was man vielleicht aufgefangen hat, was man irgendwo gespeichert hat. Ja, wir kennen das ja gar nicht heute. Wasserhahn auf, richtig frisches, gefiltertes, gesäubertes Wasser. Und David in dieser Zeit, er erinnert sich an seine Jugendzeit, an seine Kindheit, wo er aufgewachsen ist in Bethlehem, wo es dieses herrliche Brunnenwasser gab. Ein Brunnen mit frischem Wasser, zu jeder Zeit. Kühl, frisch, sauber, einfach herrlich. Wie gerne würde er jetzt wenigstens einen Schluck davon trinken. Und so eine beiläufige Bemerkung, vielleicht so ein halblautes Selbstgespräch. Ah, wie gerne würde ich mal einen Schluck aus dem Brunnen aus Bethlehem trinken. Veranlasst diese drei Männer diese Aktion. So ein riskantes Unterfangen. Sie machen sich auf den Weg, alleine zu Fuß, 18 Kilometer durch dieses wirklich extrem schwieriges Gelände nach Bethlehem. Und nicht nur das, sondern das war ja feindliches Gebiet, da waren die Philister, das Heerlager der Philister, nicht so ein paar, sondern das war wirklich ihre Basisstation. Und sie durchbrechen diese Linien, schöpfen aus dem Brunnen aus dieser und bringen es wohlbehaltend zurück zu David. Wie sie das geschafft haben, das ist für uns unvorstellbar, wird ja nicht berichtet. Aber sie haben es getan, sie haben es vollbracht, mit Gottes Hilfe, davon gehe ich aus. Und menschlich war das eigentlich wirklich ein so hirnrissig, mir fehlen fast die Worte, um das zu beschreiben. Ja? Das war eigentlich zum Scheitern verurteilt, völlig unnötig. Es hat ja gar keinen Nutzen, gar keine Bedeutung in der Situation. Ein Schluck Wasser für ihren Anführer, wie überflüssig eigentlich, wie dumm, könnte man sagen. Aber wir sehen hier in diesem Leben dieser drei Männer drei ganz wundervolle Eigenschaften. Das erste ist, die sind bei ihrem König, bei ihrem Anführer ganz nah. Sie sind ihm ganz nah. Erstens, sie hören das, was er hier beiläufig sagt. Und sie kriegen das mit. Sie haben eine Beziehung zu ihm, eine Vertrauensbeziehung, dass sie das mitbekommen. Und sie sind ihm völlig loyal, dass sein Wunsch, dass er hat ja ihnen ja keinen Befehl gegeben, er hat ihnen keinen Auftrag gegeben, sondern sein Wunsch ist ihr Befehl. Sie machen sich auf den Weg, weil sie ihren König verehren. Und die sind unglaublich mutig. Koste es, was es wolle, wir riskieren alles für unseren König. Und hier müssen wir uns vielleicht fragen. Ja, auch hier wieder diese Parallelen zu Jesus. Wie nahe sind wir unserem Anführer, unserem König Jesus? Wie ist unsere Beziehung zu ihm? Ich glaube, manches Mal oder ganz oft können wir da auch noch wachsen. Und Jesus, er lädt uns ja dazu ein. Er ist ja der wirklich gute, der beste König und Herrscher und Anführer. Hören wir auf seine Stimme? Verstehen wir das, was er sich wünscht? Und achten wir auf seinen Willen? Und sind wir ihm loyal? Hat er die Priorität in unserem Leben? Unterwerfen wir uns seinem Willen? Sind wir ihm treu? Sind wir ihm gehorsam? Ein Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Und es erfordert uns immer wieder zu Dingen heraus, die uns aus unserer Komfortzone hervorholen. Und natürlich sind wir auch mutig. Riskieren wir etwas für ihn? Gehen wir dann aus dieser Komfortzone heraus, aus der Sicherheit, aus dem Wohlbefinden? Und wenn du zu denen gehörst, die das immer wieder mal tun, dann erlebst du, es lohnt sich. Jesus, er braucht keine Sympathisanten oder keine Fans, sondern er sucht wahre Nachfolger. Das ist so ein Satz, der so einige Jahre, glaube ich, bekannt war. Dazu später etwas mehr, aber jetzt noch mal ein Zitat von Sören Kierkegaard. Ich habe mal hier auch ein Foto von ihm, so könnte er ausgesehen haben, als junger Mann. Der hat gesagt: Jesus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftsanspruch nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich oft und gern in dem Glanz von Jesus. Die Nachfolger wenden sich oft und willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer, auf die kann er verzichten, auf Nachfolger nicht. Jesus ersucht und er ruft in die Nachfolge, dass er wirklich unser König wird und wir ihm bedingungslos nachfolgen. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir eher Fans oder sind wir Nachfolger? Und dazu, wie gesagt, gab es mal so einen Film, der war ganz bekannt, so fand ich das, in der christlichen Welt, not a fan, also eine Geschichte, die Geschichte eines Nachfolgers. Ja, also mal eine Empfehlung, wenn du sagst, ich will mal abends einen schönen Filmabend machen, den kann ich dir empfehlen. Und diese drei namenlose Helden Davids, die waren echte Nachfolger. Die unternahmen ein riskantes Unterfangen für ihren Anführer. Und das ermutigt uns auch, dass wir für Jesus etwas riskieren. Und es muss gar nichts Großes sein. Es sind manchmal die kleinen Dinge, ja, die wirklich wertschätzend sind, wichtig sind und die auch Jesus dann auch belohnt. Und das sehen wir dann gleich. Und diese drei Helden, die bringen dieses Brunnenwasser aus Bethlehem zu David. Und was geschieht jetzt? Wie geht es weiter? Was wird jetzt passieren? Wie wird David reagieren? Und das schauen wir uns jetzt am Ende an. Es kommt nämlich ganz anders, als wir vielleicht denken würden oder gedacht hätten. Wir stellen uns die Situation noch einmal vor. David sitzt mit seinen Männern in der Höhle. Es ist heiß. Es ist Erntezeit. Es ist trocken. Diese Männer, die haben ja nicht so viel zu tun dort in der Höhle. Sie haben Langeweile, denn es herrscht eine gewisse Spannung, weil die sich ja verstecken müssen, weil die auf der Flucht sind. Aber so auf Dauer, die ganze Zeit, ja, nichts zu tun haben und da zusammen zu hocken, das ist nicht nur langweilig, sondern mit Sicherheit sind einige auch ein bisschen gereizt. Ja, und so sitzen die herum, einige denken nach, einige dösen und ja, manche unterhalten sich und plötzlich dringt die Stimme des Wachmanns zu ihnen durch. Drei Soldaten im ganz schnellen Anmarsch. Es sind welche von uns. Sie sehen angeschlagen und müde aus. Einer ist leicht verwundet. Sie scheinen sich sehr zu beeilen und tragen etwas mit sich. Vielleicht werden sie ja verfolgt. Und dann ertönt der Anführer, der Befehl des Anführers: Männer, macht euch bereit. So kommen die drei Männer rein. Sie werden vor den Anführer, vor David geführt. Und natürlich ganz, ganz gründlich ausgefragt. Nachdem sie natürlich festgestellt haben, dass sie nicht verfolgt werden, dass da keine irgendwie große Nachhut kommt. Und nachdem sie die Geschichte erzählt haben, nehmen sie ihre Wasserflasche, gießen das Wasser in einen Tonbecher und reichen ihn feierlich David. Für unseren Anführer aus dem Brunnen Bethlehem. Und wie reagiert David? Wie wird er jetzt reagieren? Alles hängt von ihm ab. Wird er vielleicht sauer werden und sich richtig aufregen? Wie sinnlos und gefährlich die Aktion war. Sie hätten ja draufgehen können, diese drei Männer. Oder sie hätten die Feinde in ihr Versteck holen können, was noch schlimmer wäre. Hat er sie korrigiert, gerügt und irgendwie ja, einfach zur Schnecke gemacht? Oder hat er den Becher an seinen Mund gelegt und genüsslich getrunken? Das war doch sein Wunsch. Und dann ihnen vielleicht einen herzlichen Dank ausgesprochen, sie befördert. Wie reagiert David? Wir haben es ja gelesen, er reagiert ganz anders als erwartet. Er gießt das Wasser auf den staubtrockenen Boden. Also auch hier denkt man sofort Verschwendung. Aber er tut es ja nicht einfach so, sondern er findet hier auch erklärende Worte und tut es richtig feierlich. David, er verwandelt diese Höhle eigentlich in einen Tempel. Er gebraucht das Wasser als Trankopfer für den Herrn. Und ich bin überzeugt, natürlich, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, David hätte hier nicht besser reagieren können. Er sieht hier die Ehre und die Hingabe dieser Männer. Und für ihn ist das nicht mehr Wasser, sondern es ist für ihn das Blut und das Leben dieser Männer in dem Wasser, dass sie bereit waren, für ihn zu geben. David hätte die Tat der Männer nicht mehr ehren können, wertschätzen können. Das Trankopfer, das wurde damals zusätzlich zu den normalen Opfern gebracht. Das war etwas ganz Besonderes, normalerweise mit Wein oder mit Öl. Und sie diente als Akt der Hingabe und stand dafür, dass man quasi sein Leben dem Herrn als Dankopfer ausgoss oder hingab. Und die Männer gaben ihr Leben hin für ihren König. Und so fügt David sein Opfer, dieses Trankopfer, dieses Wasser, dem ihrem hinzu. Und er identifiziert sich mit ihnen, er verbindet sich mit ihnen, er wird mit ihnen eins. Und auch da sehen wir, wie vorbildhaft hier David als Leiter ist. Er ehrt die Männer und er identifiziert sich mit ihnen. Und David, er war kein Leiter, der irgendwie von oben herab Befehle gab, zumindest ganz am Anfang nicht, sondern er war ein Leiter, der persönlich voranging, der selber vorne an erster Front auch mitkämpfte. Und er forderte nicht von anderen, was er selbst nicht bereit war zu tun. Und genau so ist das ja auch bei Jesus. Jesus Christus, der wurde uns Menschen gleich, er wurde einer von uns. Er identifizierte sich mit uns. Und er ging den Weg des Leidens, den Weg des Dienstes. Ein Vorbild, er ist vorangegangen. Und Jesus, er trägt uns nichts auf, was er nicht selbst getan hat und bereit ist oder bereit war zu tun, getan hat. Und er hat, wie gesagt, ist den Weg vorangegangen, er hat es uns vorgemacht, wir müssen ihm nur nachfolgen, es ihm nachmachen. Und Jesus gab sein ganzes Leben zur Ehre Gottes. Und hier ist halt eine große Parallele zu dem König David. Und David, auch er diente dem Herrn und seinem Volk eigentlich mit allem, was ihm in die Hand kam. Wir erinnern uns an seine Schleuder, wie er den Goliath erschlug. Oder an sein Schwert, wie er damit sein Volk immer wieder rettete. Oder seine Harfe. Auch damit diente er dem Herrn. Ein Zepter und hier sogar einen Becher Wasser. Was machen wir mit dem, was Gott uns in die Hand gibt? Was er uns anvertraut, was er uns schenkt? Auch er gibt uns viel. Gebrauchen wir es zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, zum Guten für unsere Mitmenschen? Es ist für uns heute eine Ermutigung, dass wir das, was Gott uns gibt, für ihn hingeben und für das Beste für unsere Mitmenschen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was wir tun können. Wie viel Prozent bekommen wir im Moment bei der Bank, wenn wir so ein bisschen sparen wollen und was anlegen? Ich habe nachgeguckt, im Moment 2-3%, das ist schon wieder gestiegen, vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall vor ein paar Jahren, da gab es ja sogar Strafzinsen. Also es ist schon gestiegen. Also 2-3%. Investierst du in ein Eigenheim, dann kriegst du 5%. Das ist schon besser, ne? Doppelt so viel. In Aktien circa 10%, ist aber ein bisschen risikoreicher. Am besten im Moment ist so Gold und Silber. Ne? Habt ihr vielleicht auch in Nachrichten gehört? 20% ist da drin. Das ist schon krass, ne? Jetzt die Frage, wie viel Prozent gibt es denn bei Jesus? In Matthäus 19, Vers 29, da sagt Jesus, wie viel wir bekommen bei ihm. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgt, und sein altes Leben aufgibt und in ein Leben mit mir investiert, er bekommt 100-fach plus das ewige Leben dazu. Und wie viel Prozent ist 100-fach? Also, sind das 100%? Natürlich nicht, das wäre nur das Doppelte von dem. 100-fach sind sagenhafte 10.000%. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, gerechnet hast. Mich imponiert das immer. Bei Jesus bekommen wir, wenn wir was für ihn investieren, 10.000%. Und noch das ewige Leben dazu. Ist das, also gibt es etwas Besseres, wo wir investieren können? Was hält uns noch zurück, dass wir sagen, Jesus, ich gehöre dir ganz? Die drei namenlose Helden, die waren ja nur 3 von 30. Wir kennen nicht mal ihre Namen. Die haben nichts Besonderes getan. Und die waren nicht mal Clark Kent. Und trotzdem waren sie großartig. Und sie waren echte Nachfolger. Sie waren ganz nah beim König, sie waren ihm loyal und sie waren mutig, etwas für ihn zu tun. Und es scheint eine ganz Kleinigkeit zu sein, aber für den König und für die anderen war das ein großes Vorbild, eine Ermutigung. Und genauso können auch wir vielleicht in kleinen Dingen Gott ehren. Und vielleicht wird so manches von dem, was wir tun, wo wir jemanden ermutigen, wo wir jemanden anrufen, wo wir für jemanden beten, nie und nimmer Ehre auf dieser Erde bekommen, vielleicht überhaupt eine Rückmeldung. Aber im Himmel, spätestens da, wird das unserem König auffallen und er wird uns dafür belohnen. David erkannte seine Helden mit Namen und er hat sie wahrscheinlich nie wieder vergessen. Und genauso kennt Jesus uns mit Namen. Gott kennt uns mit Namen. Er hat uns gerufen und ja, er weiß ganz genau, wer wir sind und er weiß auch ganz genau, was wir für ihn investieren oder vielleicht auch aufgeben, wenn auch die anderen das nicht sehen. Und Jesus ruft heute noch und sagt, komm und folge mir nach, vertraue mir, investiere dein Leben in ein Leben, ja, für mich, mit mir und ich werde dich dafür belohnen. Das ermutigt mich und ich hoffe auch euch. Und ja, das sollte heute die Predigt sein. Amen. Lass uns noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du der beste Anführer, der beste Leiter, der beste Hirte und der beste König bist. Und du bist der Hirte, der sein Leben für uns gegeben hat. Du bist der Freund, der ja, sich hingegeben hat, der uns seine Liebe bewiesen hat. Und danke, Herr, dafür, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du uns nicht nur das alles schenkst, sondern du versprichst uns auch, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir ja, dich in den Mittelpunkt stellen, wenn wir uns für dich investieren, dann wirst du uns reichlich belohnen und noch zusätzlich das ewige Leben schenken, Herr. Wir loben und preisen dich für diese Ermutigung und auch für dieses Vorbild, das wir im Alten und im Neuen Testament bei so vielen finden, von Männern und Frauen, wo wir nicht mal die Namen kennen, Herr. Aber sie haben ja dich an die erste Stelle gesetzt. Die haben ihren König an die erste Stelle gesetzt, ihr Volk. Und wir danken dir auch für heute, dass es so viele Menschen gibt, die im Stillen, im Kleinen dir nachfolgen und die darin große Vorbilder sind, Herr. Und die du kennst und die eines Tages wirklich auch belohnt werden, Herr. Und bitte hilf auch uns, Herr, dass wir ebenfalls vielleicht nicht nach Größe streben, sondern dass wir im Kleinen treu sind, im Kleinen ja dienen und im Kleinen andere Menschen ermutigen und ihnen helfen. Wir loben und preisen dich dafür und danken dir, dass du mit uns bist. Amen.